Okay, wir sind immer noch mit Mose und dem Volk Israel auf dem Weg und wir sind am Sinai. Da sind wir ja teilweise schon mit den Geboten und wir lesen eine schockierende Geschichte vom Volk Gottes und ein bewundernswertes Handeln, was Mose betrifft. Ja, eigentlich hat ja das Volk Israel ganz viel Gutes erlebt. Sie sind befreit worden aus Ägypten. Sie sind durchs Rote Meer geführt worden, trockenen Fußes. Die Ägypter sind da drin ertrunken. Übrigens, kennt ihr den Witz? Da sitzt einer, zwei Leute sitzen auf der Parkbank. Und der eine sagt, der eine liest Bibel und sagt, Halleluja, Halleluja, du hast die Ägypter trockenen Fußes durchs Meer geführt. Halleluja, Halleluja. Der andere sagt, ey, du spinnst, das war doch nur Knie. Tief. Natürlich konnten wir dadurch. Dann war er zunächst etwas perplex und etwas enttäuscht und dachte, naja. Und ein paar Minuten später sagt er, Halleluja, Halleluja. Ja, wieso denn jetzt wieder? Du hast die Ägypter in knietiefem Wasser ertrinken lassen. Okay, das hat Gott geschenkt. Wie auch immer. Ob es jetzt hoch oder tief oder wie auch immer war. Es war so, das haben sie erlebt. Sie haben erlebt, dass Gott sie versorgt hat mit Manna, also mit Brot, mit Wachteln, mit Fleisch und mit Wasser. Sie haben erlebt, dass sie die Amalekiter besiegt haben, Story vom letzten Sonntag. Sie haben so viel erlebt. Und jetzt ist Mose auf dem Berg und er bleibt für ihre Begriffe zu lang oben. Und sie können nicht warten und stricken sich selber einen Gott. Wir lesen mal. Das ist 2. Mose 32, 1-6. Das Volk Israel unten im Lager hatte lange auf die Rückkehr von Mose gewartet. Als er immer noch nicht kam, liefen alle Männer bei Aaron zusammen und forderten, mach uns einen Gott, der uns schützt und führt. Denn was ist aus diesem Mose geworden, der uns aus Ägypten hierher geführt hat? Das weiß niemand. Aaron sagte zu ihnen, nehmt euren Frauen, Söhnen, Töchtern die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen und bringt sie her. Da nahmen sie ihre goldenen Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Er schmolz sie ein, goss das Gold in eine Form und machte daraus das Standbild eines Jungtiers. Da riefen alle, hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Aaron errichtete vor dem goldenen Stierbild einen Altar und ließ im Lager bekannt machen, morgen feiern wir ein Fest für den Herrn. Früh am nächsten Morgen brachten die Leute Tiere, die als Brandopfer dargebracht oder für das Opfermahl geschlachtet wurden. Sie setzten sich zum Essen und Trinken nieder und danach begannen sie einen wilden Tanz. Eigentlich ist das eine schockierende Geschichte. Egal, was wir schon mit Gott erlebt haben, wir sind nie gefeit, abzufallen und untreu zu werden. Es ist doch unglaublich, was sie alles erlebt haben. Die Wolkensäule, die Feuersäule, diese Wunder. Aber es gibt es, dass wir viel mit Gott erlebt haben und irgendwann doch untreu werden und von Gott weggehen. Und ich kenne etliche, wo es so ist und war. Und da helfen keine Heilungserfahrungen, keine Heiliggeisterfahrungen. Und es geht oft so schleichend vonstatten. In dem Text ist nicht so ganz klar, wen sie dann anbeten. Das heißt ja, sie feiern ein Fest für den Herrn. Es kann durchaus sein, dass sie dann das goldene Kalb hatten und den Herrn, Jahwe doch, aber eben nicht nur Jahwe, nicht nur den Herrn. Klaus Henning hat beim ersten Gebot in seiner Predigt über das erste Gebot von den Nebengöttern gesprochen. Wir verlassen uns oftmals eben doch nicht nur auf Gott, sondern auf andere Dinge, auf Sichtbares, auf unser Bankkonto, auf unsere Arbeitsstelle, auf unsere Versicherung. Lasst uns wachsam sein. Es kommt schleichend, auch dass wir anderes in den Blick bekommen, was wichtig ist. Und da passt das, was ich gerade gesagt habe, durchaus dazu. Es kann so schleichend kommen, dass man was anderes als Reich Gottes in den Blick bekommt, durchaus auch christlich. Eben, dass es uns allen so gut geht, dass es allen besser geht, dass wir individuell gut klarkommen, auch mit Gott. Aber es geht um so viel mehr. Das andere, sie können nicht warten auf Gott und helfen selbst nach. Das ist ja ähnlich wie bei Ismael. Abraham und Sarah ist ein Sohn verheißen. Sind ihnen viele Nachkommen verheißen. Sie sollen werden wie die Sterne am Himmel, so viele. Und sie sind uralt und sie werden nicht schwanger. Und dann tun sie beide etwas, was damals durchaus normal war. Sogar Sarah sagt zu ihrem Mann Abraham, dann nimm dir doch die Hagar und zeuge mit ihr ein Kind. Und dann wird Ishmael geboren. Aber Ishmael war nicht der Sohn der Verheißung. Und es gab nur Probleme. Es war für Hagar dann ganz schwierig, weil dann hat Sarah sie abgelehnt. Das war fürchterlich. Sie wurde in die Wüste geschickt, sie wurde weggeschickt und sie musste um ihr Leben bangen. Und Ishmael hatte auch nicht ein tolles Leben. Also es war nicht gut in dieser Familie. Es wurde nicht gut dadurch. Und letztlich sind dann zwei Stämme entstanden und die ganzen Konflikte im Nahost haben da ihre Wurzel, weil Ishmael ist der Urahn der Araber. Und da ist dieser Konflikt zwischen Arabern und Israel schon drin. Sie suchen die zweitbeste Lösung. Sie können nicht warten. Sie machen sich selber. Sie helfen sich selber. Ich finde es auch nicht weit weg von uns. Wie oft beten wir und es geschieht offensichtlich nichts, jedenfalls so, was wir denken, es passiert nichts. Und dann suchen wir uns selber eine Lösung. Und dann machen wir es selber. Und wir merken es nicht oder wir merken es doch, dass kein Segen drauf liegt, aber dann denken wir, wir müssen es vielleicht noch mehr. Wir nehmen statt seiner Lösung die zweitbeste. Etwas mehr zusätzliche Sicherheit, einen Gott neben Gott. Ich glaube, sie haben Gott gar nicht abgelehnt. Es war nur etwas dazu. Er war zu weit weg. Er war zu unsichtbar. Es dauerte zu lange. Und dann kam das andere. Wie oft werden wir ungeduldig? Schockierend finde ich ja noch, dass es der Aaron ist. Oh Mann. Aaron. Letzten Sonntag haben wir noch gehört, er hat dem Mose mit dem Hur zusammen die Arme gestützt. Sie waren zusammen ein Team. Sie haben zusammen gesiegt, Josua unten mit den Kämpfenden gegen die Amalekiter und oben Mose, der gebetet hat, und Aaron und Hur, die Mose die Arme gestützt haben, dass er weiter beten konnte. Aaron, der das Sprachrohr war für Mose, Mose hat von Gott empfangen und Aaron durfte das alles denen sagen, weil Mose nicht so gut reden konnte wie Aaron. Und ich glaube, irgendwie hat er nicht ganz kapiert, was er da macht. Er baut einen Altar vor einer Götterfigur. Irgendwie scheint ihm nicht klar zu sein, was für eine Sünde er da begeht. Der so nah dran war. Aber wer sind wir? Auch heute passiert das. Und ich bin so froh, dass diese Geschichten in der Bibel stehen, dass die nicht rausgeschmissen wurden, dass Gott trotzdem auch mit einem Aaron weitergeht und auch mit diesem Volk. Und es steht im Wort Gottes. Aaron und die anderen waren nicht besser als wir. Gott sei Dank. Aber lasst uns wachsam sein. Lasst uns einen Moment innehalten. Wo betrifft dich, mich, uns das Ganze? Wo haben wir, du, ich, neben Götter? Wo dauert es uns zu lange? Wo hast du, wo hab ich mir woanders Hilfe gesucht oder selber für Hilfe gesorgt? Jesus, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Sprich zu unseren Herzen, dass wir es sehen, sie es verstehen. Für uns zur Umkehr. Deine Güte führt uns zur Umkehr. Wir müssen nicht in Schutt und Asche gehen, aber ich bitte dich, dass wir dir, dem heiligen Gott, begegnen. Denn du bist heilig. Wir können dich nicht in die Tasche stecken. Du bist der gütige Vater, aber du bist der heilige Gott in gleicher Weise. Vergib uns, Herr, wo wir das vergessen haben. Vergib uns, Herr, wo wir nur den liebenden Vater wollen, der uns in den Arm nimmt. Vergib uns, Herr, wo wir nur ein gutes Leben haben wollen, Hilfe für unsere Probleme. Vergib uns, Herr, wo wir aufschreien, wenn es anders läuft, als wir es uns wünschen. Vergib uns, Herr, wo wir nicht zuerst dein Reich suchen, sondern unser eigenes kleines Wohlergehen. Herr, wir sind nicht besser als Aaron. Wir sind nicht besser als das Volk Israel. Wir sind nicht besser als ein Abraham und eine Sarah. Wir sind nicht besser als ein Jakob, der betrogen hat. Und wir danken dir, dass dich das alles nicht abgehalten hat, mit ihnen Geschichte zu schreiben. Wie geht Mose damit um? Ich finde es sehr erstaunlich. Ich lese 2. Mose 32, 7 bis 14. Zunächst mal sehen wir etwas von der Heiligkeit Gottes. Da sagte der Herr zu Mose: Steig schnell hinunter. Dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind sehr schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen mit meinen Geboten gewiesen habe. Ein gegossenes Kalb haben sie sich gemacht. Sie haben es angebetet, ihm Opfer dargebracht und gerufen: Hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Weiter sagte der Herr zu Mose: Ich habe erkannt, dass dies ein widerspenstiges Volk ist. Deshalb will ich meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Versuche nicht, mich davon abzubringen. Mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Also Gott ist heilig. Er lässt sich das nicht gefallen, was da geschieht. Und dann der Mose. Tja, mit Mose würde er weitergehen. Mose ist ja auch sauer. Er zerschlägt die Tafeln, die er empfangen hat, vor lauter Wut. Mose hätte jetzt auch sagen können: Ja Gott, vernichte sie. Die haben mir auch schon so viel Ärger gemacht. Fang mit mir neu an. Wunderbar. Tut er aber nicht. Ich lese weiter, Vers 11. Mose aber suchte den Herrn, seinen Gott, umzustimmen. Trotzdem. Und sagte: Ach Herr, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du eben erst mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Du willst doch nicht, dass die Ägypter von dir sagen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten und völlig vom Erdboden auszurotten. Lass ab von deinem Zorn, lass dir das Unheil leid tun, das du über dein Volk bringen willst. Denk doch an Abraham, Isaak und Jakob, die dir treu gedient haben und denen du mit feierlichem Eid versprochen hast: Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Ich will ihnen das ganze Land, von dem ich zu euch gesprochen habe, für immer zum Besitz geben. Da sah der Herr davon ab, seine Drohung wahrzumachen, und vernichtete sein Volk nicht. Was macht Mose? Mose erinnert Gott an seine eigenen Verheißungen und an seine eigene Ehre. Es ist ein fast unverschämtes Gebet. Gott sagt ja erst: Versuch mich nicht umzustimmen. Was tut Mose? Er macht genau das. Und er erinnert Gott und sagt: Wie kannst du nur? Du hast dieses Volk gerettet. Du hast sie rausgeführt. Du hast ihnen das Land verheißen. Du kannst doch nicht jetzt sie vernichten, dass alles zunichte ist. Und was sollen denn die anderen sagen? Was sollen die Ägypter sagen? Denk doch an deine eigene Ehre. Und Gott lässt sich umstimmen. Er sieht davon ab, die Drohung wahrzumachen. Er vernichtet das Volk nicht. Gott lässt sich diese unverschämte Bitte gefallen und ändert seinen Willen. Kann Gebet etwas ausrichten? Aber sicher, hier sehen wir es. Sogar Gott ändert seinen Willen. Das Gebet bleibt allerdings nicht auf dieser Stufe stehen, dass wir Gott erinnern, sondern es wird auch geschehen in dem Erinnern, dass Gott uns erinnert. Und da geht's weiter. 2. Mose 32, 30 bis 34. Am folgenden Tag sagte Mose zum Volk, ihr habt schwere Schuld auf euch geladen. Darum will ich jetzt zum Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich erreichen, dass er euch die Schuld vergibt. Mose kehrte zum Herrn zurück und sagte, ach Herr, das Volk hat sich schwer gegen dich vergangen. Einen Gott aus Gold haben sie gemacht. Vergib doch ihre Schuld. Wenn nicht, streiche mich, meinen Namen aus dem Buch, in dem die Namen der Deinen eingetragen sind. Der Herr aber sagte, ich streiche nur den Namen dessen aus meinem Buch, der sich gegen mich vergangen hat. Geh jetzt und führe das Volk an den Ort, den ich dir gesagt habe. Mein Engel wird vor dir hergehen. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich dieses Volk für seine Verfehlung bestrafen. Und jetzt kommt tatsächlich eine Strafe. Es gibt immer wieder auch Verse in diesem ganzen Kapitel, in den ganzen Kapiteln, wo es dann echt auch Strafe gibt. Der Herr aber ließ eine Seuche unter den Israeliten wüten, weil sie Aaron dazu verleitet hatten, für sie das Götzenbild zu machen. Ja, was ist die zweite Stufe von Fürbitte? Mose bittet um Vergebung für die Schuld des Volkes und tritt selber dazwischen. Er sagt, vergib du ihnen. Und dann gibt er sich selber als Stellvertretung. Das nimmt aber Gott nicht an. Die stärkste Art eines solchen Gebetes hat eine frühere Seelsorgerin von mir mal praktiziert. Sie war schon etwas älter und da war eine junge Bibelschülerin in der Bibelschule, wo sie gelehrt hat, und die hatte Krebs. Und sie hat sich sehr um diese junge Frau gekümmert. Und als es ganz schlimm war und sie eigentlich schon kurz vorm Sterben war, hat sie gebetet und es kam so über sie, Herr, bitte heile sie doch. Und wenn es möglich wäre, würde ich auch für sie sterben wollen, denn sie ist doch noch so jung und ich habe schon so viel meines Lebens hinter mir. Und was ist geschehen? Also diese Ältere lebt immer noch, inzwischen ist sie schon hochbetagt, und die Junge wurde geheilt. Die hat eine Spontanheilung erlebt, die war wirklich im Endstadium und sie hat dann wieder essen können und 3 Wochen später war sie wieder fit. Aber diese Christin, diese Ältere, war irgendwie, sie war bereit, sich anzubieten für diese Junge. Was für eine Hingabe. Gott hat es nicht angenommen. Er sagt auch hier, nein, er nimmt es nicht an. Er hat es bei einem angenommen, das war bei Jesus. Und deshalb brauchen wir es nicht mehr. Aber da war so eine Bereitschaft von Hingabe. Und offensichtlich hat Gott das angerührt, wie sehr bereit da ein Mensch war und ist, sich ihm hinzugeben für einen anderen. Gewaltig. Aber es geht noch eine Stufe weiter. Exodus 34, 9 bis 10, also 2. Mose 34. Mose sagte, Herr, wenn ich in deiner Gunst stehe, dann sei doch in unserer Mitte und zieh mit uns in das Land. Es ist ein widerspenstiges Volk, aber vergib uns unsere Schuld und unseren Ungehorsam und nimm uns als dein Volk an. Darauf sagte der Herr, ich schließe einen Bund mit euch und werde vor euren Augen Wunder tun, wie sie noch niemand vollbracht hat unter allen Völkern der Erde. Das ganze Volk, in dessen Mitte du stehst, soll meine Taten sehen. Furcht und Staunen erregend werden die Wunder sein, die ich für euch tun will. Mose identifiziert sich mit dem Volk, obwohl er mit der Sünde nichts zu tun hat. Er hat ja selber unter der Sünde dieses Volkes gelitten. Aber er identifiziert sich und sagt, vergib uns unsere Schuld. Er stellt sich nicht drüber, sondern sagt, vergib uns. Ich bin nicht besser als die anderen. Das lesen wir übrigens auch bei Nehemia, bei Daniel und bei Hiob. Die tun das alle so. Bis dahin kann das Gebet für die uns Anvertrauten gehen. Wenn einer der uns Anvertrauten in Sünde fällt und auf schwierigen Wegen ist, zum Beispiel in der Familie, in der Gemeinde, in unserem Land, können wir uns identifizieren und um Vergebung bitten für uns. so dass wir nicht mehr außen stehen bleiben und sagen, guck mal, schau mal, Herr, erbarme dich über diesen oder jenen, der da jetzt zum Beispiel abgefallen ist vom Glauben, sondern vergib uns, dass wir zum Beispiel lau geworden sind oder dass dieses und jenes nicht in Ordnung ist. Vergib uns, wir sind nicht besser als der andere. Und Gott wird uns dann auch zeigen, wo unsere eigenen Anteile sind. Ich glaube, dass das Gebet von vielen Christen auch aus Deutschland einiges bewirkt hat, wo wir uns in die Schuld unserer Vorfahren gestellt haben und gesagt haben, vergib uns den Holocaust, vergib uns das Unrecht. Und wir haben ja nichts damit zu tun. Wir sind einfach später geboren. Wir haben das Glück gehabt, später geboren zu sein. Wir wissen ja nicht, wie wir uns verhalten hätten damals. Aber es haben uns selige Christen immer wieder auch um Vergebung gebeten. Herr, vergib uns. Und ich glaube, das hat Auswirkungen, dass es uns doch so gut geht. Wir haben so viel Gnade erlebt nach all dem Unrecht, was wir getan haben als Volk. Aber das bewegt etwas. Ich glaube, dass wir hier noch ganz viel lernen können für unser Gebet. Oft beten wir so seelisch, ich auch. Herr, mach doch so und so und so. Und dann bete ich so, wie ich es gerne hätte. Wie ich denke, wie es richtig ist. Das denke ich ja. Und natürlich, wir können ja kommen wie die Kinder. Natürlich können wir das so beten, alles Mögliche. Aber ich glaube, wir können da noch viel lernen. Einige von uns, die sind da sehr drin. Und dass sie so beten. Und dass sie von Gott her beten. Und da geht es eben nicht darum, wenn bei politischem Gebet, dass dieser oder jener dann oben ist, sondern dass Gott jemand erwählt und dass Gott es tut und dass er das durchkriegt, was er möchte. Und wir wissen es dann oft nicht. Also nicht verändere meinen Nachbarn, dass er nicht mehr so unfreundlich ist, sondern Herr, vergib uns, dass wir vielleicht so eine schwierige Nachbarschaft da haben, so miteinander, weiß ich. Ja, ein klassisches Beispiel in der Bibel für seelisches Gebet, wie ich es mal sagen würde, ist übrigens Petrus, der war auch nicht besser. Jesus hat dann gesagt, er wird sterben und Petrus hat gesagt, nein, bloß nicht, bloß nicht. Aber das war doch Gottes Heilsplan, dass er ans Kreuz gehen musste. Und Petrus stellt sich dagegen und Jesus ist sehr schroff und sagt, Satan, geh weg von mir, weiche von mir. Vorher, kurz vorher, hat Petrus noch so was Geniales gesagt, du bist der Christus, der hat eine Offenbarung von Gott. Und auch wenn wir solche Offenbarungen von Gott haben, sind wir nicht gefeit, im nächsten Moment was völlig Schräges zu sagen. Ja, gut, ich denke, da gibt es viel drin in diesem Text. Wo nehmen wir die Sache mit Gott zu leicht? Das nehme ich mal einfach als Frage zum Schluss. Nicht, dass es kompliziert wäre, aber es geht um was. Es geht um viel mehr, als wir oft so denken. Herr, wirke an uns. Hier bin ich, hier sind wir. Wirke mit deinem Heiligen Geist. Du kennst uns ja, du weißt, wie wir sind. Danke, vielen Dank, dass du uns gerufen hast, dass du uns gerettet hast, dass du uns befreit hast, dass wir dich kennenlernen konnten, dass du deine Hand auf uns gelegt hast an irgendeinem Punkt unseres Lebens und gesagt hast, komm, folg mir nach, ich habe was mit dir vor. Danke für dieses Vorrecht. Lass uns erkennen, was du mit uns vorhast. Lass uns wachsen in dir, dass wir nicht stehen bleiben an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Öffne uns die Augen für dein Reich, für deine Prioritäten, für dein Wirken, für deine Herrschaft.